Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Experiment hier auf Rocket Beats TV. An meiner Seite der gute Gregor. Ich bin auch dabei. Und wie ihr es unschwer erkennen könnt im Hintergrund, wird das heutige große Thema sein: The Legend of Zelda Link's Awakening. Das wird hier aber kein Review-Talk sein, sondern, Nein. Wir sind richtig verrückt, das ist ein Preview-Talk.
Ich meine, manche Formate bieten sich ja auch quasi von alleine an. Das war sowieso in unseren Gedanken nochmal rumgegangen, wenn wir jetzt nochmal verstärkt über bestimmte Spiele sprechen wollen. Nicht bei allen kannst du gleich ein vollwertiges Review machen, aber es gibt natürlich mehr als genug Grund, darüber zu sprechen. Und gerade bei Zelda Link's Awakening auf der Switch haben wir ausführlich spielen können, du auch sogar noch ein bisschen länger als ich. Und wir haben sogar frische, exklusive Sachen hier, die wir euch zeigen und besprechen können. Deshalb bietet sich sowas tatsächlich mal ein bisschen früher an.
Ganz genau. Gregor hat es gerade schon gesagt, Link's Awakening ist eigentlich ein Thema, das so oder so besprechenswert ist. Aber dazu kommt der kleine Twist, dass wir Deutschland exklusiv den dritten Dungeon komplett spielen konnten. Und das ist für uns Grund genug, uns hier nochmal zusammenzusetzen und ein bisschen zu rekapitulieren. Ich hab's gespielt, du hast dir das Material angesehen. Deswegen können wir gleich nochmal komplett in die Materie gehen. Aber Gregor, nochmal ganz kurz, ich will auf die Sachen eingehen, die du mitgebracht hast.
Ich hab geguckt, wenn wir hier schon einen Link's Awakening Talk haben werden, dann gucke ich doch bei mir in der Sammlung. Ich habe den Gameboy mitgenommen, den ich hier aus dem Fundus dann nochmal habe. Aber das ist mein selbstpersönliches The Legend of Zelda Link's Awakening. Wollen wir mal gucken, wo das vernünftig ist. Mein original gekauftes Link's Awakening aus dem Jahr 1994 inklusive. Ich gebe dir das mal, Elias, zum Aufmachen. Das ist auch der Kassenbon nämlich drin.
Was, damals. Wirklich?
Ja.
Geil.
Das letzte Mal, da hatte ich ein Unboxing gemacht bei mir, quasi von meinen Zelda-Spielen, und hab da entdeckt, shit, da ist tatsächlich der Kassenbonus drin. Was kannst du da lesen?
Das ist ja wirklich da drin. Da sehe ich drin, Hamburg, wir gute Mönckebergstraße.
In der Mönckebergstraße, als sie da noch Videospiele verkauft haben, beim Karstadt.
Für 69,95 Mark. Besuchen Sie unsere Spielwaren im dritten OG. Selbstverständlich am 21.10.93.
Weißt du, was das für mich dann impliziert? 93 war es nicht, 94. Ich habe am 15. Oktober Geburtstag. Das heißt, mein Geburtstagsgeld, was ich bekommen habe, habe ich schön fein in Link's Awakening investiert. Und noch lustiger, das haben die Zuschauer schon gesehen. Dreh den mal um.
So?
Ja, für was ist im Hintergrund hinten drauf? Das schöne Sega.
Sega Game Gear.
Sega Kassenbonpapier ist da mit dabei. Ich glaube, sonst sind auch ein paar geile Sachen nochmal drin. Ja. Nicht nur das Handbuch, sondern auch die Gameboy-Werbung zum Beispiel von damals.
Tatsächlich.
Und ich hatte es ja auch schon in unserem Talk auf der Gamescom ausgeführt. Link's Awakening hat für mich wirklich eine spezielle Bewandtnis, denn ich habe die Zelda-Spiele vorher nicht selber spielen können, sondern ein Kumpel von mir hatte das. Das ist ja schön, ne? Oh, und Super Soccer. Ja, dahinter sowieso. Ein Kumpel von mir hatte das NES gehabt und ich habe bei ihm also Zelda 1 und 2 gespielt und dann auch Zelda 3 bei ihm zuerst, bis ich später mein eigenes Super Nintendo hatte. Und jetzt hatte ich endlich die Gelegenheit, selbst wirklich mein eigenes Zelda zu spielen. Und das war eben so ein Titel, der nicht nur einfach gekauft und gespielt wurde, weil Zelda draufsteht, sondern auch für die spielerische Qualität und der Inhalt gepasst hat. Nicht umsonst ist es ja noch einer der Zelda-Titel, der den meisten so mit am schönsten in Erinnerung geblieben ist.
Das ist ganz absurd. Als dieser Bon hier ausgestellt wurde, war ich 1,5 Jahre alt.
Schnauze, ey. Und ich habe hier sind Postleitzahlen mit 4 Buchstaben noch drauf, ne, auf der Karte. In Groß-Ostheim, Club Nintendo kannst du da.
So was gab es damals?
Ja. Nicht ausgefüllt, aber ich habe schon meine Club Nintendo-Karte.
Geil, hier ist aber ja noch die Cartridge mit dem Plastik verpackt.
Wir können sie auch mal hier reinschmeißen, gerne. Leider, die Batterie ist mittlerweile leer.
Ach, was,
das
wirklich?
Heißt, mein Safe-Game ist nicht mehr drauf, aber du kannst es gerne mal reinballern und einfach mal testweise starten.
Die gute Boot, ach du Scheiße, das fühlt sich so komisch an. Ich hatte das seit Ewigkeit nicht mehr in der Hand.
Weißt du noch, wie schlecht der Bildschirm war?
Ja, natürlich.
Mach mal an und schau mal, wie schlecht der Bildschirm
war. Oh Gott. Oh, wir müssen pusten.
Oh, müssen wir? Ja,
wir müssen pusten.
Ich habe vorhin schon gepustet beim Test. Und jetzt kommen wieder die Experten in den Kommentaren. Das hilft doch nichts. Lass mich doch einfach machen. Passt schon.
Die Experten können nichts sagen, weil jetzt funktioniert.
Jetzt funktioniert, ne? Also. Es hat noch nie nicht geklappt.
Ach du Scheiße, ja, es ist wirklich abgefahren. Ich werde mal zusehen, dass wir auch das Footage vom Originalspiel noch irgendwie reinbekommen.
Genau, sehr interessant wird nochmal der Vergleich zu sehen sein. Wir haben ja beide jetzt das fertige Spiel. Du musst ein bisschen stärker auf die Starttaste drücken.
Okay.
Ist ein bisschen sticky auf dem Gameboy hier. Eventuell ist ein Save drauf, weil ich habe vorhin was getestet und da könnte noch ein bisschen was über sein. Ja, halt mal ran. Nice, ne?
Das ist Hammer. Es ist wirklich großartig.
Ja, wie der Zufall es will, habe ich tatsächlich vor ein paar Jahren sogar noch mal Link's Awakening durchgespielt.
Ja?
Für ein Let's Play. Allerdings nicht in der Fassung, die du da spielst, sondern erstmal die DX-Fassung. Hm. Der Port, der für den Game Boy Color rausgekommen ist, der quasi das Spiel komplett eingefärbt hat, aber auch ein paar extra Sachen dazu gepackt hat. Da gab es einen komplett zusätzlichen Dungeon, der dann auf Farbspielereien basiert hat. Und da habe ich auch schon wieder gemerkt, okay, ja, das kannst du natürlich in gewissen Belangen nicht mit den großen Zeldas in Anführungsstrichen vergleichen, weil es immer noch für ein Handheld konzipiert, immer noch in gewissen Aspekten limitiert. Aber bei diesen Sachen, wo es ankommt, ja, Level-Design, Storytelling auch, insbesondere Storytelling, würde ich sagen, sogar einer der Top-Titel, was Zelda angeht, einfach von der Charakterisierung und den Begebenheiten, die da sind. Aber auch Dungeon-Design, da gibt es einige, die sich wirklich nicht vor den großen 16- und 64-Bit-Vorbildern verstecken müssen.
Absolut. Wir haben das vorhin schon im Footage gesehen, das werden wir gleich nochmal hier schön im Vollbild sehen können. Das war auch ein ganz, ganz komisches Zelda, das so Versatzstücke aus einem Mario beispielsweise hatte.
Ja, genau.
Wir haben
ein bisschen Side-Scrolling.
Genau, so Side-Scrolling-Geschichten. Wir haben Goombas plötzlich gesehen, Piranha-Pflanzen gab es da auch. Das ist eine ganz weirde Mischung aus allem. Aber auch gleichzeitig ein sehr, sehr herzliches Spiel.
Genau. Ich habe es immer dann so interpretiert, als Kind denkt man natürlich, ja, da packen sie lustige Nintendo-Sachen rein, aber es ist ja, da kommt wieder das Storytelling zum Tragen. Das kannst du gerne auch mal bei dir in die Kamera halten, wo nochmal die Zusammenfassung und alles dabei ist. Da ist es. Es hat ja eine gewisse Traumkomponente, das gesamte Spiel, ne? Und erinnert mich in der Hinsicht so ein bisschen an Super Mario Bros. 2, weil da bist du ja auch in einer komplett anderen Location unterwegs. Ja. Du kämpfst gegen Ward am Ende und am Ende wacht Mario auf sozusagen. Hier ist es eben so, dass du quasi wie in einem Traum von Link eigentlich unterwegs bist. Und mich wundert's nicht, dass Link dann von Goombas und Piranha-Pflanzen unter anderem auch träumt. No?
Ja, absolut. Und deswegen spielt das alles schön so kohärent mit rein, obwohl das sich auf dem ersten Blick so ein bisschen weird anfühlt. Aber als ich mir jetzt dann noch mal diese einzelnen Szenen in der Neuauflage angesehen habe, boah, also ich fand das einfach nur absolut großartig. Und deswegen wollen wir gar nicht so weit ausschweifen und direkt loslegen mit dem eigentlichen Footage. Wie gesagt, das ist der dritte Dungeon und er wird sich nicht allzu sehr vom Original Game Boy unterscheiden. Bloß halt der größte Unterschied ist ganz offensichtlich natürlich die Optik. Und ich muss auch sagen, dass ich mich zu Beginn mega dumm gestellt habe, weil ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber bevor du in den Dungeon einsteigen kannst, musst du ja erstmal ein kleines Rätsel lösen in Form einer Tür, die du durchlaufen musst. Und auf dieser Tür ist halt so eine Art Topf eingraviert. Und ich bin partout nicht drauf gekommen, dass ich einfach einen Topf nehmen muss und einfach draufwerfen muss.
Okay, ja.
Das sind so die typischen Sachen, die mir bisher noch abhanden gekommen sind und die ich peu à peu mir wieder langsam aneignen muss.
Das kann aber auch durchaus so sein, du bist ja im dritten Dungeon eingestiegen, wir beide haben den Anfang des Spiels ausführlich gespielt, aber du hast den Zwischenpart jetzt nicht dir angucken können.
Genau.
Es kann natürlich sein, dass du da dieses Feature quasi vorgeführt bekommen hast, ne? So dass du es hier nur anwendest und du musst es natürlich kalt hier wieder reingehen. Ja, von dem, was ich gesehen habe, ich habe es jetzt nicht mehr zu 1000% so im Kopf, wie exakt das Level-Design gewesen ist, aber ableitend von dem, was wir bisher gespielt haben und den Eindruck, den das Spiel jetzt hier macht, ich glaube, so im Großen und Ganzen basiert es schon exakt auf den Level-Maps, wie wir es im Original gehabt haben. Eventuell ist dann den einen oder anderen Stellen, da du ja jetzt hier Scrolling innerhalb der Umgebung hast, also nicht jeder Bildschirm wird umgeschaltet und weitergerückt, dass dann nochmal ein bisschen andere Möglichkeiten da sind, dann vielleicht architektonisch ein bisschen was anders zusammenpasst. Aber im Großen und Ganzen wirst du hier das Spiel bekommen, was du damals schon gespielt hast. Dann kannst du von Glück sagen, dass es so lange her ist, weil ansonsten würdest du sagen, das kenne ich doch schon.
Ja, tatsächlich. Deswegen, ich bin auch echt ganz froh und will gar nicht großartig meckern. Wir haben vorhin, ich glaube, so in der Mitte des Footages, genau, haben wir diese Raupen gesehen.
Genau, die Bombenschlucker sozusagen.
Genau, diese Bombenschlucker. Da habe ich auch am Anfang nicht so wirklich gerafft, okay, was wollten die jetzt eigentlich nochmal von mir? Und da hast du schon mal so ein kleines Foreshadowing zum Boss bekommen, den wir später sehen werden. Und allein das hat mir schon echt super gut gefallen, dass ich noch mal kurz umdenken musste, okay, was geht jetzt ab? Okay, ihre Münder sind sehr überzeichnet, dementsprechend muss man da irgendwas machen und die Bomben dann irgendwann hinlegen und dann zusehen, dass man die irgendwann besiegt. Und das zieht sich halt komplett durch, dass sie halt sich sehr viel Mühe gegeben haben, die Animation einzelner Gegner zu überarbeiten und in das Jahr 2019 zu verfrachten, ohne aber die Merkmale des Originals irgendwie zu verfälschen.
Mhm. Es ist eben nochmal eine bewusste Entscheidung eben gewesen, da jetzt nicht auf Realismus oder so einen speziellen, ja fast schon Anime-Stil wie bei Breath of the Wild hinzugehen, sondern so in der Form Zelda mit diesem, ja fast schon Sammelfiguren-Look, mit diesem Tilt-Shift, mit dieser Perspektive, mit der Unschärfe, die man drumherum ist. Ich habe tatsächlich unterschiedliche Stimmen gehört. Also ich finde es großartig und man hört auch sehr, sehr viel Positives. Aber es gibt auch einige Leute, die dann entsprechend, ich finde, das sieht überhaupt nicht gut aus und so weiter. Ich kann mir vorstellen, dass es ein bisschen polarisiert, aber dass die Leute wohl eher in der Minderheit sind. Mhm. Denn ein Upgrade hat es natürlich gebraucht. Da kann man sich auch entscheiden, wie man das nochmal neu macht. Und bedenkt mal, Smash Brothers sind eigentlich auch Actionfiguren, ne, die gegeneinander spielen. Das hat man im Intro gesehen von Melee. Mhm. Ne? Das heißt also, das bestimmt den Look, wie diese Figuren dann aussehen. Und hier kannst du vielleicht auch sagen, du hast eher eine träumerische Umgebung. Vielleicht sind das tatsächlich kleine Spielfiguren, die da gerade agieren. Ich finde, die haben das wirklich vom Visuellen sehr, sehr schön modernisiert.
Ja, absolut. Und das Gleiche gilt dann halt auch für das Level-Design, wobei da, wie wir ja schon erwähnt haben, sich da nicht großartig viel verändert hat, bis auf die Tatsache, dass das Level-Design so ein bisschen an das Movement von Link irgendwie angepasst wurde. Aber du hast hier und da natürlich trotzdem immer wieder so ein paar kleine Zusatzfeatures oder Komfortfeatures. Wir sehen jetzt hier, wir müssen das natürlich auch dazu erwähnen, der dritte Dungeon, der steht ganz im Zeichen der Pegaso-Stiefel. Und das siehst du auch ganz zu Beginn, dass du da in einen Raum gehen musst, der dich davon abhält, durch eine komische, durch so einen schwarzen Orb, dass du da irgendwie lang gehen musst, aber du schnell genug laufen musst, um diesen Orb erst einmal zu besiegen. Das kannst du aber nicht ohne die Pegaso-Stiefel. Und deswegen ist dieser Dungeon so ganz typisch Zelda-mäßig darauf aufgebaut, dass du dir ein Item holst und anhand dieses Items halt diese verschiedenen Rätsel löst.
Genau, also bei Link's Awakening war es eben auch ganz klassisch, wenn du ein neues Item in einem Dungeon bekommst, wird das in dem Dungeon natürlich auch hauptsächlich verwendet, aber findet dann später im Spiel noch in gewissem Maße statt. Ja. Pegaso-Stiefel wirst du sowieso häufig benutzen, auch wenn du dann sehr häufig dann nochmal gegen Bäume so läufst oder gegen andere Sachen, weil du einfach auf die eine, auf den einen Weg gepackt wirst. Hier in dem Dungeon hattest du beispielsweise die Feder auch bereits schon, was ein integraler Teil war, das erste Mal, wo Link dann damit springen konnte. Und Pegaso-Stiefel musst du nicht zusätzlich equippen, wenn ich hier mir das Menü angucke, sondern du hast einen separaten Button dafür gleich, ja?
Genau, du musstest, glaube ich, einfach nur den Y-Button gedrückt halten und damit konntest du, oder nee, ich glaube den A oder B-Button. Oder
spul mal ein bisschen vor, ich muss mal sehen, ist das ein equippable Item, weil manche Sachen, die wurden ja jetzt, dadurch, dass der Gameboy nur zwei Tasten per se zur Verfügung hatte, du musstest hier alles umbelegen, immer ständig ins Menü rein. Das heißt, selbst wenn du mal Schwert oder Schild benutzt und du willst einmal springen oder die Bomben, musstest du dein Schwert und dein Schild wegpacken. Und das war immer so, Menü rein, Menü raus.
Ja.
Und so Sachen wie angreifen oder blocken oder sowas sind ja jetzt auf die auf das Steuerkreuz und die anderen Sachen gelegt, auf die Knöpfe. Aber ich weiß jetzt zum Beispiel die Pegaso-Stiefel, da bietet es sich ja auch an, dass da ein separater Button ist. Guck mal, jetzt du läufst, sehe ich, aber du hast da oben kein Y oder X, wo die Stiefel draufgelegt sind.
Ganz genau. Also das sind einfach, es ist ein Item, das einfach immer equipped ist. Ich glaube, habe ich denn da gedrückt? Ich glaube, einfach nur B habe ich gedrückt gehalten und dann konnte ich direkt losgehen.
Sehr großer Vorteil hier.
Ja, und da sieht man halt auch direkt, okay, bestimmte Gegner, die sich jetzt zu Beginn wegteleportiert haben, weil du zu langsam warst, kannst du jetzt einfach mit den Pegasus-Stiefeln drauf losstürmen und sie so besiegen. Und das zieht sich halt komplett durch. Du hast hier auch wieder diese typischen One-Way-Doors, wo du halt nicht mehr zurückgehen kannst. Und dadurch bleibt das halt im Großen und Ganzen halt wirklich das, was man bis dato auch schon bei dem Gameboy Original gesehen hat. Bloß halt einfach noch mal in das Jahr 2019 einfach geholt, dass es einfach viel komfortabler ist. Du musst jetzt nicht ständig wieder zurück in die Menüs gehen.
Ja, ja.
Du musst nicht ständig wieder irgendwelche großen Item-Management machen, sondern du kannst entweder die Items equippen direkt über Y oder X oder du kannst einfach wichtige Items direkt auswählen, indem sie sowieso schon bei dir equipped sind und per Knopfdruck einfach auswählen.
Ja, es ist so, das Spiel sowieso hat so eine leicht zeitlose Qualität. Man sieht, dass das Leveldesign von Anfang der 90er auch heutzutage noch gut funktioniert.
Ja.
Was ich damals schon so empfunden habe und was ich bis heute hier reinträge, wie gesagt, es funktioniert immer noch sehr gut. Jetzt gerade der dritte Level ist noch ein bisschen vergleichsweise simpler. Ich finde so, die Schwierigkeitsprogression ist bei A Link to the Past zum Beispiel steiler.
Ja. Ja,
das heißt, du hast auf jeden Fall wesentlich noch mal komplexere und aufwendigere Dungeons. Wobei du gegen Ende von Link's Awakening, wenn du dann zum Beispiel, wie ist der Adlerfels-Tempel oder sowas, ja, dieser große mit den vier Säulen, wo du unterwegs warst. Das waren zum Beispiel Sachen, die brauchen sie wirklich nicht von einem A Link to the Past zu verstecken.
Ja.
Ne? Und das ist auch im Jahr 2019 noch gut funktioniert. Das einzige Spiel, wofür ich die Nintendo Hotline angerufen habe damals, weil ich da als Kind nicht weitergekommen bin. Und die haben mir weitergeholfen.
Weißt du noch genau, wo das war? Also welche
ich
Stelle?
Ich weiß tatsächlich, ja, ich weiß es noch. Und weil ich im Let's Play, was ich vor ein paar Jahren gemacht habe, wieder da ein bisschen hing und gemerkt habe, okay, ich weiß, jetzt kommt gleich die Stelle und ich habe mich trotzdem dumm angestellt. Es ist sehr komplex von wegen, du musst in diesem, im siebten, das müsste der siebte Tempel dann sein, so vier Säulen wegbomben quasi, damit dann entsprechend die Stockwerke sich verändern vom Raum. Und da musst du teilweise von oben in andere Sachen runterfallen, von unten Durchgänge machen. Und das ist teilweise sehr komplex verknüpft. Also da wirst du auch nicht sagen, oh, das ist ja sehr altbacken, wenn du es heutzutage spielst, sondern es fordert dich immer noch.
Ja, absolut. Und weil ich glaube, der ein oder andere mich schon auf der Gamescom gefragt hat, Zelda Link's Awakening, wir haben es jetzt schon viermal erwähnt, aber ich möchte es nochmal erwähnen, ist halt true zu dem, was wir im Jahr 1993 gesehen haben. Es ist nicht so eine Art Breath of the Wild geworden. Mhm. Sie haben nicht Versatzstücke aus Breath of the Wild genommen und sie jetzt in dieses Remake mit reingenommen. Es ist wirklich zu 100% das, was man damals auch kannte. Zusätzlich noch diese Chamber-Funktion, diese Mario Maker-esken Sachen, auf die wir gleich nochmal eingehen werden. Ja. Aber ansonsten ist das halt wirklich alles komplett gleich. Bloß die Tatsache, es sieht schicker aus, es hat eine neue Optik bekommen, das Movement wurde natürlich angepasst, dadurch, dass du das mit dem Analogstick dann cool spielen kannst. Und im Grunde wurden halt einfach nur mal Musikstücke angepasst. Also all das, was du von einem typischen Remake einfach kennst.
Ja. Was mir so ein bisschen abgeht in dem Kontext ist natürlich klar, es funktioniert heutzutage gut. Es war damals schon ein tolles Spiel und es passt zeitlich auch sehr gut in die typische Nostalgiewelle, diese typischen 20 bis 30 Jahre, ja, wo die Leute, die damals Kinder gewesen sind, dann im Erwachsenenalter sind, kaufkräftig auf der Nostalgiewelle reiten und ihren Kids vielleicht solche Spiele dann zeigen wollen. Dann passt das ganz gut in die Remake. Aber wenn ich mir zum Beispiel Link Between Worlds angucke, was im Endeffekt ja ein Sequel zu A Link to the Past war, ne? Und die hätten auch mit der Optik A Link to the Past remaken können, wo die Leute auch sagen, zeitloser Klassiker und alles das, was wir hier ausgeführt haben. Was wäre, wenn sie aber mit der Technik ein Link's Awakening 2 gemacht hätten?
Das wäre
basierend auf den Sachen, vielleicht nochmal die Ballade des Windfisches aufgreifen, andere Sachen im Leveldesign, weil hier bist du trotzdem noch davon, wenn du dich so sklavisch an das Original hältst, hast du natürlich auch die ganzen Sachen, die nicht mehr so gut poliert wirken im Jahr 2019, die da mitkommen. Und das geben wir doch ein kleines bisschen ab, weil vielleicht ein Sequel wäre auch geil gewesen.
Ja, also wenn du mich persönlich fragst, ich hätte auf jeden Fall das Sequel eher genommen als jetzt einfach das klassische Remake. Bin aber trotzdem sehr gespannt darauf, zu dem, was du jetzt gerade gesagt hast, ob sich halt wirklich einige Sachen so ein bisschen altbacken fühlen. Weil alles, was ich bisher gespielt habe, wirkte irgendwie bisher nicht so. Also immer, ich hatte immer das Gefühl, das spielt sich gut, es spielt sich dynamisch. Ich warte nur auf den Moment, also wahrscheinlich wird er kommen, wenn wir dann die volle Version haben, bis ich dann merke, okay, fuck, das ist dann doch ein Spiel einfach aus dem Jahr 1993.
Ja. Es gibt so eine Handvoll Sachen, also wenn ich an das Let's Play vor ein paar Jahren zurückdenke, meine gröbsten Kritikpunkte sind hier wirklich ausgemerzt mit dem ständigen in die Menüs gehen, wieder rein und raus. Das ist leider der Plattform eben geschuldet und das wurde hier aufgelöst. Und ich glaube, gegen Ende hin gab es so ein paar Labyrinth-Sektionen, die ich nicht ganz so geil fand, wenn du so kurz vor Ende bist. Das muss nicht unbedingt sein. Diese Fetch-Quest-Geschichten, da gibt es ja auch dieses eine große riesige Tauschgeschäft, wo du komplett über die Insel musst und mal zu Dr. Wright und der schreibt einen Brief an die liebe Christine oder sowas. Oh, ich bin übrigens gespannt darauf, muss man sehen, wie sie das jetzt gemacht haben. Es wird ja natürlich komplett neu lokalisiert, man weiß ja nicht die Originale. Aber da gab es ja auch so ein paar Sätzchen, die, glaube ich, aus der ersten Version dann gestrichen wurden. Und die müssen hier noch drin sein. Ein paar Gegner, die du ansprichst und die sagen dann nie ohne Kondom, beispielsweise. Das ist, glaube ich, Fantastische Vier-Zitat, wenn ich mich nicht irre.
Das wird, glaube ich, Version wird das, glaube ich, nicht drin sein.
Nee, oder auch dieser eine Gag mit der Meerjungfrau, der in der Japan-Version noch vorhin, glaube ich, hier auch mit zitiert wurde. Du findest so eine Meerjungfrau, die dann sagt, ich traue mich nicht aus dem Wasser raus, kannst du mir bitte helfen? Und dann musst du beim Angeln die ihren BH finden, den du ihr gibst, weil sie sich nicht traut. Ja, es wird insinuiert, dass sie den BH nicht anhat. Und ich glaube, es wurde getauscht gegen was anderes, zumindest in Amerika.
Ja.
Also mal sehen, ob solche Sachen mit reinpassen. Und ja, wir werden mal spielen müssen und gucken, wie sich das anfühlt, wenn wir das jetzt im Jahr 2019 spielen, ob wir tatsächlich solche Ermüdungserscheinungen wieder spielen. Ja. Du hast dieses Dungeon-Bau-Feature nochmal erwähnt, was ja im Endeffekt der Zelda-Miniatur-Maker oder sowas ist, ne? So ein Zelda-Maker haben sich viele Leute gewünscht auf die eine oder andere Art. Und das ist natürlich wesentlich komplexer, als wenn du so einen Super Mario-Maker von den Elementen her machen kannst. Das ist so ein Mittelweg, oder?
Genau, das ist, wenn sich jetzt Leute vorstellen, okay, das ist halt so ein richtiger Zelda-Maker, wie ich es halt wirklich gedacht habe.
Das wäre geil, das wäre der Hammer.
Das wäre der Hammer, aber es ist Es ist nicht mal ansatzweise das, was man sich unter so einem Mario Maker vorstellt. Es ist im Grunde, du kannst es dir vorstellen, wir haben leider kein Footage dazu aufnehmen dürfen, deswegen gibt es hierzu keine Bilder, da nehmen wir wahrscheinlich einfach nur
die Trailerbilder nochmal.
Genau. Aber im Endeffekt ist das so, du kannst es dir vorstellen, wie so eine Missionsauswahl. Du hast so verschiedene Missionen, so verschiedene Aufgaben und jede Aufgabe kommt mit bestimmten Kriterien daher. Das bedeutet, dass man stellenweise von dir verlangt, dass ein Dungeon 3 Schlüsseltruhen braucht, dass der Dungeon einen Teleporter braucht, dass der Dungeon einen Ausgang braucht, eine Treppe. Und anhand dieser Konfiguration baust du dir deinen eigenen Dungeon. Du hast da verschiedene Panels. Und das finde ich ganz geil. Wenn du die Oberwelt von Link's Awakening erkundest, dann findest du immer wieder so kleine Panels. Und diese Panels kannst du dann für diesen Chamber-Modus benutzen. Alles klar. Also dieser Modus wurde dann auch in das Hauptspiel integriert, indem du halt verschiedene Truhen findest, Belohnungen und diese Belohnungen können dann wieder in den Chamber-Modus benutzt werden.
Ja, so ein Sammelkrams ist natürlich ganz nett. Nicht, dass du das Twilight Princess-Phänomen hast. Irgendwann kannst du was nicht mehr hin, wohin mit den Rubinen. Ne? Ja. Und du machst einen aufwendigen Dungeon, am Ende sind 50 Rubine, die du nicht mitnehmen kannst, weil deine Tasche voll ist. Das hatten sie, glaube ich, hier bei Link's Awakening eher weniger, da du auch viel mit dem Geld ausgeben kannst und dich zur Not auch der Geschäftsbetreiber dann sozusagen, wenn du was klaust, dann die ganze Zeit als Dieb bezeichnet. Das will ich, dass es wieder drin ist. Ja, weil wenn du was klaust im Spiel, dann sagen die alle Dieb zu dir, dann ändert sich auch dein Safe-Game, wenn sie es dann mal wieder reinpacken. Aber es ist eine sinnvolle Sache, nochmal so einen kleinen extra Sammelkram mit reinzutun, der eben die Belohnung nicht nur auf Rubine lässt und die Motivation höher hält.
Genau, und das größte Problem finde ich auch, oder was heißt, ja, es ist meiner Meinung nach ein kleines Problem, was ich auch ein bisschen schade finde, ist, du kannst das, oder es wirkte zumindest nicht, dass du deine Kreation dann nochmal online teilen kannst mit anderen Leuten.
Merkwürdig, also warum denn keinen Friendcode oder sowas ähnliches wie einen Friendcode bauen lassen und dann, dafür ist es doch da, ne? Ich baue einen Dungeon, damit du den spielen kannst.
Ich glaube, ganz einfach, weil es schlicht langweilig wäre, weil das Ding ist, dass du halt nicht deine eigene Kreativität in deinen Dungeon mit ein. Du baust ja nicht deinen eigenen Dungeon. Du hast nicht nur bestimmte Kriterien, die du erfüllen musst, sondern du hast auch so eine Art Muster, anhand dessen deine Panels irgendwie aufgebaut werden müssen. Also du kannst nicht einfach deine Panels nach Belieben irgendwie hinbauen, sondern bestimmte Panels kannst du nur an bestimmten Positionen bauen. Und dadurch kannst du zwar natürlich einzelne Räume verändern, also die Optik und die Aufbauweise deines Dungeons kannst du verändern, aber die Grundstruktur bleibt eigentlich immer dieselbe.
Dann weiß ich aber auch nicht, wenn du da eh nichts verdienen kannst in den Dungeons, du baust sowas einmal, du spielst sowas einmal und wenn du das nicht teilen kannst und sagst, guck mal, ich habe einen lustigen Dungeon für dich gebaut, innerhalb dieser Einschränkungen, die man natürlich hat, hört sich fast wieder so an, es ist ein Feature, was sie eingebaut haben, damit sie Hauptsache sagen, was Neues. So was beim Deluxe-Ding eben, weil der Dungeon, der da drin ist, der ist schon in Ordnung, ist aber merklich qualitativ unter dem, was man sonst in Link's Awakening drin hatte. Und sonst war es immer so ein kleiner Minikram, wie, dass du diese gezeichneten Porträts finden kannst, die du mit dem Gameboy-Drucker ausdruckst, wenn ich mich erinnere.
Ja, genau.
Also ich glaube, das war bei Link's Awakening. Da hast du zumindest die Porträts, die du ausdrucken kannst. Mhm. So ein Kleinkrams, den du ein- oder zweimal machst, aber dann nie wieder. Und dann hört sich's für mich ein bisschen verschenkt an.
Es ist verschenkt, aber ich habe sie auch gefragt, ey, warum ist das so einschränkend und warum kann man da nicht ein bisschen mehr machen? Und die einfache Antwort oder die schnelle Antwort, die sie mir gegeben haben, war, es ist einfach zu komplex. Also ich glaube, sie trauen es dem normalen Spieler nicht zu, einen vollwertigen Dungeon zu bauen mit all seiner Komplexität in Sachen Schlüssel, dass das alles schlüssig ist, dass du dich nicht irgendwann irgendwo verrennst, dass du wirklich einen Eingang von A bis Z bauen kannst. Ich bin mir da ehrlich gesagt nicht sicher, find's aber trotzdem schade, dass sie das irgendwie nicht hingekriegt haben. Vielleicht ist es auch ein bisschen verschenkt für so einen Titel wie Link's Awakening.
Ich erwarte auch keinen Dungeon in der Qualität von richtig gecrafteten Dungeons, damit nur zumindest die Möglichkeit zu sagen, hier ist mein Level, das schaut ihr euch mal an, probiert's doch mal aus. Ne? Ja. Finde ich eben wirklich ein bisschen schade. Also es kann ja nicht an Speicherplatz oder irgendwie sowas liegen. Die müssen ja nur eine Handvoll Zahlen irgendwie sich merken, wo die Räume angeordnet sind. Mal sehen, wie das Feature angenommen wird und letzten Endes verwendet wird. Ich würde gerne noch, bevor wir abschließen, noch mal kurz über die Technik ein bisschen sprechen wollen. Denn wo wir es jetzt hier gerade aufnehmen, wie gesagt, wir haben die Preview-Version gespielt. Soweit ich aber mitbekommen habe, der Preload ist schon draußen. Das macht Nintendo ja mittlerweile recht
wirklich?
Früh. 5,8 Gigabyte ist mir jetzt im Kofferraum, also ungefähr so die Größe. Bisschen größer als das hier mit seinen 2 Mbit oder was auch immer das gewesen ist. Also schon ordentlich mehr. Für mich bedeutet es auch aber, dass das Spiel im Großen und Ganzen so fertig ist, wie es ist. Vielleicht gibt's noch den einen oder anderen Patch, der da kommt. Und bei der Technik, da haben wir es ja auch schon angemerkt, an sich im Großen und Ganzen hat es gut funktioniert, aber du hast ja schon merkliche Ruckeleien an bestimmten Szenen gehabt. Auch hier im Dungeon haben wir so ein bisschen was gesehen, sobald du hier dieses Power-Up hattest, wo mal ein bisschen mehr grafische Effekte drüber waren. Und das stört dann doch wieder das Gesamtbild, wenn du nicht mehr eben bei diesen flüssigen 60 Frames bist, sondern das Gehakel hier und da hast.
Ich bin sehr, sehr gespannt, wie sie das mit dem finalen Release dann Release machen werden, ob das halt wirklich smooth läuft, weil das kennt man ja, man ist ja schon ein bisschen verwöhnt, dass man, wenn man, keine Ahnung, sich so ein Mario Odyssey oder so anschmeißt, dass das einfach, oder ein Mario Kart, dass es einfach die 60 Frames einfach hält. Und so ein Titel, da würde man der Switch eigentlich auch noch zutrauen, dass sie das schafft.
Ja.
Und deswegen bin ich auch ein bisschen leicht pessimistisch, skeptisch, nenn es, wie du es willst. Vor allem, wenn man jetzt hier sich nicht nur diesen Preview-Bild ansieht, sondern auch den Bild, den wir uns auf der Bühne bei uns bei Rocket Beans anschauen
konnten. Und wir haben's, hast du schon im Handheld-Modus gespielt? Weil ich bisher noch nicht.
Nee.
Weil das kann ja noch mal was anderes bedeuten. Auflösung runter, Framerate vielleicht rauf, fällt das einem nicht mehr so sehr auf. Also manche Spiele profitieren ja auch enorm. Da hatten wir die Diskussion bei Dragon Quest 11S, na, was jetzt das Demo draußen ist. Und das ist so ein Titel, der auf dem Fernseher bei der Switch nicht so doll ausschaut, leider, wegen der ganzen Einschränkungen, aber im Handheld-Modus dafür poppt.
Ne? Ja, es sieht zumindest okay aus. Also ich glaube, nahezu alle Spiele profitieren stellenweise davon, wenn du sie im Handheld-Modus spielst. Andere Spiele wie Super Mario Odyssey, das ist so ein Ding, oder Breath of the Wild, die wollte ich nicht auf dem Handheld spielen, weil ich einfach sie in der vollen Pracht auf dem Fernseher spielen wollte.
Klar.
Und sie da einfach noch mal einen Ticken besser aussehen.
Nee, das ist für mich auch ein Fernsehertitel eher, ne? Also ab und zu mal so mal mitnehmen und spielen ganz gerne, weil du kannst hier einen Dungeon machen und da einen Suspend-Modus. Aber das will ich schon schön in der vollen Kraft auf, Pracht auf dem Fernseher genießen, mit dem orchestralen Soundtrack, mit den Soundeffekten. Also so ein stimmiges Gesamtbild, da soll meine Wohnung entsprechend auch komplett eingenommen werden davon.
Geil. Das soll es tatsächlich auch schon gewesen sein. Wir haben noch nicht so doll über den Boss gesprochen, aber ich will da auch gar nicht zu viel spoilern. Vielleicht zeigen wir noch mal hier und da noch mal ganz kurz was. Ansonsten haben wir, ich weiß nicht, ob wir die 2D-Sektion noch mal ganz kurz erwähnt haben.
Ja, wir können die noch mal kurz ansprechen. Die waren ja drin. Du hast von den Elementen von den Super Mario Games gesprochen, dass dann ab und zu mal Goombas oder Feuerblumen oder sowas drin sind. Das sind kleine Side-Scrolling-Passagen, quasi, wenn du so ein bisschen wie du gehst durch zwei Röhren bei Mario durch, die von der Seite gezeigt werden. Aber die Physik, die bleibt sehr ähnlich zu dem normalen Game, nur dass du auf einer 2D-Ebene bist. Immer so eine kleine, nette Zwischensache drin, aber nichts groß Aufwendiges. Du hast keinen Dungeon, der komplett von da ist.
Genau. Genau. Und das sieht einfach nur hübsch aus. Und ich freue mich, als ich das gesehen habe, da dachte ich mir so, ach ja.
Ja, ist nice.
Ich find's geil und ich freue mich schon ein bisschen, das Ding endlich mal spielen zu können. Und es dauert gar nicht mehr so lange. Ich glaube, 20. September wird es soweit.
Ende September,
Dann kommt es exklusiv für die Switch raus. Und deswegen würde ich vorschlagen, dass wir uns jetzt noch mal ein bisschen zurückhalten und den finalen Release abwarten. Und spätestens dann werden wir uns hier noch mal zusammenfinden und dann in einem Review-Talk dieses Mal uns noch mal komplett auslassen, was das angeht. Wir werden schauen, wird das wirklich nach wie vor noch ruckeln? Wie sehen die Endgame-Geschichten aus? Vor allem diese Labyrinth-Geschichten, die du vorhin noch mal erwähnt hast, ob das sich halt gut getragen hat mit der neuen Optik und ob das denn ein Spiel ist, das man im Jahr 2019 noch spielen kann. Ich schätze mal, ja.
Ich schätze auch mal, ja. Wie es ist, werden wir dann sehen.
Absolut. Vielen, vielen Dank, lieber Gregor, dass du dir Zeit genommen hast. Auch, dass du den geilen Kram mitgebracht hast.
Ja, sonst kann ich das nicht mehr so gut verkaufen, ne? Wenn da so leicht angelegt kleines Verkaufen ist. Bleibt alles schön da.
Das war's von uns. Ihr seid nochmal dazu angehalten, selbstverständlich in den Kommentaren nochmal Feedback dazu lassen, wie das euch alles gefallen hat, ob ihr eventuell mehr davon sehen wollt. Wir haben nämlich immer mal wieder die Möglichkeit, schon vorab Releases uns ansehen zu können, sei es von Spielen oder anderen Geschichten, Interviews natürlich auch.
Ja.
Wenn ihr davon mehr sehen wollt, dann sagt es uns doch bitte und wir werden zusehen, dass wir nicht nur euren Ansprüchen gerecht werden, sondern vor allem auch unseren. Wir haben auf jeden Fall Bock auf sowas.
Ja.
Deswegen ist es, glaube ich, ganz gut, wenn wir beide da so die Wünsche irgendwie abdecken können. Das soll es aber von uns gewesen sein. Vielen Dank, macht's gut und tschüss.
Ciao, ciao.